Gottes Wort, über das heute gepredigt werden soll, steht im Johannesevangelium, Kapitel 11. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Spricht Jesus zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: Der Lehrer ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr aufgebracht und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh's. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat den Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm raus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, sagt mal, herrscht eigentlich das Leben über uns oder der Tod? Wir leben, wir sind lebendig, also herrscht das Leben über uns, oder? Ja, am Ende holt uns jedenfalls der Tod ein. Also herrscht er, oder? Oder muss man sich das vielleicht wie so eine Art Wettlauf zwischen Leben und Tod vorstellen? Am Anfang hat das Leben die Nase vorn, manchmal weit vorn, manchmal ganz knapp. Und irgendwann macht das Leben schlapp und wird vom Tod überholt und eingesackt. Das kann sich schon länger abzeichnen und der Tod erscheint wie eine Erlösung. Manchmal schlägt der Tod auch plötzlich und brutal und unbarmherzig zu. Und dann gibt es ja noch vieles, wo der Tod sozusagen schon mitten ins Leben einsickert, auch wenn er nicht sofort gewinnt. Aber er regiert schon so ein bisschen mit. Krankheiten zum Beispiel sind ja eigentlich Vorboten des Todes. Viele können wir heilen. Mit anderen können oder müssen wir uns irgendwie arrangieren und leben weiter. Viele Symptome können wir einschränken und managen. Das Zerstörungswerk einiger Krankheiten können wir einige Zeit hinauszögern. Aber irgendwann holt uns der Tod ein. Jeden von uns. Und dann gibt es ja noch so etwas wie Lebensräuber, so nenne ich das mal. Also zum Beispiel Trägheit, Unbeweglichkeit, auch in geistlichen Dingen. Kälte im Miteinander, nicht nur in der Kirche. Manche sind wie in sich selbst gelähmt oder auch wie ferngesteuert. Das Leben kann sich nicht wirklich entfalten. Und wie schnell verfallen wir in selbstzerstörerische Denk- und Verhaltensweisen. Destruktives Reden, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, Depressionen, anderes noch, will nicht alles aufzählen. Und dazu macht sich bei uns so etwas wie eine Kultur des Todes breit. Nicht nur in der schwarzen Szene mit düsterer Musik und Leichenparfüm. Die vielen Abtreibungen gehören auch dazu. Und da legt sich so etwas wie ein Todesschatten über unser Land. Ihr Lieben, es wird dunkler. Und auch das, was wir erhalten wollen, stirbt. Unser Land zerstört sich selbst, könnte man denken. Und dazu braucht es gar keinen Krieg von außen oder nach außen. Aber auf den sollen wir ja wohl ebenfalls vorbereitet werden. Da wird getötet und gestorben. Eine Religion gewinnt Raum, die den Tod verherrlicht und entsprechend Selbstmordterroristen hervorbringt, die dann ins Paradies gehen, denken sie. Aber schauen wir auf uns selbst. Versagen und Schuld sind nicht unbedingt lebensfördernd. Die haben ein Gefälle hin zum Tod. Nehmen wir noch Furcht und Angst dazu. Psychologen sagen, hinter jeder Angst steht am Ende die Angst vor dem Tod. Und die Bibel bestätigt das. Sie sagt im Hebräerbrief, die Furcht vor dem Tod macht uns zu Sklaven. Erschreckend, wie viel Macht der Tod über uns hat. Selbst wenn wir leben, hat der Tod doch alle Macht? Nein, sagt die Bibel, Gott hat alle Macht. Das Leben kommt von ihm und alles, was mit ihm in Berührung kommt, wird lebendig. Geht gar nicht anders. Und Jesus ist das Leben, er ist der Fürst, der Ursprung des Lebens. Der Heilige Geist ist der, der lebendig macht. Und weil Gott alle Macht hat, deswegen regiert das Leben und siegt. Ist das jetzt fromme Theorie? Oder zeigt sich das praktisch bei uns? Fakt ist, wir leben in einer Welt, die dem Tod verfallen ist. Und wenn wir in dieser Todesverfallenheit leben und bleiben wollen, müssen wir überhaupt nichts tun. Das ergibt sich von ganz allein seit Adam und Eva schon. Aber dann kam Jesus. Er hat den Tod einmal für immer besiegt, das feiern wir zu Ostern. Und vorher ist das schon aufgeleuchtet, hier zum Beispiel in Johannes 11, das wir gehört haben. Für uns heißt das, den endgültigen Sieg des Lebens über den Tod erlebt jeder Christ in seiner Auferstehung, wenn er mit Jesus das ewige Leben bei Gott teilt. Aber das Leben soll und kann und darf uns jetzt schon regieren. Und der Sieg des Lebens soll und kann und darf jetzt schon in unserem Leben aufleuchten. Schauen wir uns dazu Johannes 11 nochmal ein wenig näher an. Worum geht's da? Um die Auferweckung eines Toten natürlich, haben wir gehört. Aber das ist ja ziemlich weit weg von uns, gibt's ja nicht mehr, oder? Naja, hin und wieder lese ich Berichte von toten Auferweckungen, vor allem aus den Erweckungsgebieten der Dritten Welt, übrigens oft sehr gut dokumentiert. Und ich kenne selber auch einen Verkündiger etwas näher, in dessen Dienst das schon geschehen ist, auch wenn er nicht viel Aufhebens darum macht. War auch schon in Lengefeld. In Johannes 11 entdecken wir, am Ende steht eine Totenerweckung, aber eigentlich geht es um den Glauben. Achtmal kommt das Verb Glauben in diesen Versen vor. Jesus möchte in uns einen Glauben bewirken, der den Tod überwindet. Und in dem Maße, wie dieser Glaube wächst, wächst in uns auch die Autorität über die Mächte des Todes. Jesus ist das Leben. Und wer Jesus untersteht, der untersteht dem Leben. Und wer mit Jesus geht, der geht ins Leben, immer, selbst wenn er stirbt. Das darf und sollte ganz klar sein. Manchmal muss man das vielleicht für sich selbst nochmal bestätigen oder festmachen. Ich trete jetzt heraus aus allen Gedanken und Gefühlen und Worten und Taten des Todes und ich entscheide mich für das Leben. Für das Leben, das in Gott ist, das Jesus mir schenkt und das im Heiligen Geist präsent ist und wirksam wird. Wir können uns für das Leben entscheiden, weil Gott sich für uns entschieden hat. Und weil Jesus unser Leben ist in der Kraft seines Geistes. Und dieses Leben gewinnt in uns Raum, wenn wir Jesus nachfolgen. Und nachfolgen heißt, wir gehen Jesus hinterher, wir beobachten ihn, wir hören auf ihn, wir lernen die Dinge so zu sehen und zu sagen und am Ende zu tun wie er. Und was sehen wir hier bei Jesus, wenn wir ihm so hinterhergehen und beobachten in dieser Geschichte, schmuggeln wir uns mal ein bisschen rein und schauen zu, hören zu. Zunächst, es geht um die Ehre Gottes. Als Jesus von der Krankheit seines Freundes hört, war seine erste Reaktion, und das sollte immer auch unsere erste Reaktion sein, es geht um die Ehre Gottes. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung, auf Deutsch zur Ehre Gottes oder seines Sohnes und damit Gottes. Egal, ob wir etwas Positives erfahren oder etwas Negatives, ob wir gesund sind oder krank, es geht um die Ehre Gottes. Selbst wenn Probleme nicht oder noch nicht gelöst werden können, selbst wenn Krankheiten nicht geheilt werden können, es geht um die Ehre Gottes. Und ich weiß, er ist das Leben und regiert. Er ist das Leben für immer und er regiert für immer. Der Tod ist also niemals die Perspektive oder gar das Ziel. Er ist höchstens eine Durchgangsstation, das ist er freilich. Der lebendige Gott bestimmt über mich und nicht der Tod und seine Vorboten. Gott heilt und löst alles. Entweder jetzt oder dann. Am Ende muss alles Gott groß machen. Und genau das will ich jetzt schon tun. Ich will Gott groß machen, zu seiner Ehre da sein. Und wenn das mit der Ehre Gottes klar ist, dann ist und wird vieles andere automatisch auch klar. Dann weißt du, ob du dich hängen lassen sollst oder nicht. Dann merkst du, ob eine Haltung der Verzagtheit zur Ehre Gottes da ist oder doch nicht. Dann weißt du, ob du Sünde und Selbstmitleid weiter tolerieren solltest oder eben nicht. Und welche Entscheidungen möglich oder nötig sind und welche ausgeschlossen sind. Welches Verhalten jetzt möglich ist und welches eigentlich unmöglich ist, weil es der Ehre Gottes nicht dient. Wem es um die Ehre Gottes geht, der hat immer eine Perspektive, nach vorn, nach oben. Und er hat immer einen tiefen Sinn im Leben, sogar dann noch, wenn es ans Sterben geht, auch dann noch. Paulus drückt es einmal so aus, Christus soll an meinem Körper groß gemacht werden, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Dass Christus verherrlicht wird an meinem Leibe, ob ich lebe oder sterbe. Und dadurch war Paulus immer zuversichtlich und lebte immer im Sieg, weil es ihm immer um die Ehre Gottes ging. Ein zweites, was zu so einem sieghaften Leben gehört, ist, sich nicht von den Umständen, sondern von Gott leiten lassen. Als Jesus nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war, berichtet Johannes. Wir wären natürlich sofort losgerannt. Die Zeit drängt. Ja, die Zeit drängt. Aber Gottes Geist führt. Folgen wir der Dringlichkeit, der Tyrannei des Dringlichen oder folgen wir der Führung des Geistes? Folgen wir den Impulsen von außen, unserer Umwelt? Oder folgen wir den Impulsen aus der Himmelswelt? Natürlich gehört aktiv sein und handeln zum Leben. aber ihr Leben nicht alles, was wackelt, ist lebendig. Gilt sogar für Kirchgemeinden. Und Hektik ist kein Zeichen von Leben, sondern eher von Tod. Hektik macht der, der die Herrschaft des Todes hat, weil der Teufel weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, sagt die Bibel. Todesangst treibt zur Eile, in die Todesschlusspanik. Wer ewiges Leben hat, der hat alle Zeit der Welt. Wir leben in einer Zeit, in der wir immer mehr von außen gesteuert werden. Aber eigentlich wissen wir doch, es sind die Toten, die nur noch von außen bewegt werden können. Bei Lebenden geht jede Bewegung von innen aus. Schon mal drüber nachgedacht? Kinder Gottes lassen sich von innen leiten, vom Geist Gottes, der in ihnen wohnt. Und sie lernen von Jesus, sich nicht von außen bestimmen zu lassen. Dazu gehört auch, den Stimmen der Entmutigung zu widerstehen, selbst wenn sie aus frommen Kreisen kommen. Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Und als Jesus sich davon nicht beeindrucken und abhalten lässt, setzt Thomas noch eins drauf. Lasst uns mit Jesus gehen und mit ihm sterben. Das war seine Perspektive. Er hatte noch nicht verstanden, dass es mit Jesus immer ins Leben geht. Gott ist kein Gott der Entmutigung. Hektik und Entmutigung und Mangel und Tod werden vom Teufel verwaltet. Und Jesus ließ sich nicht entmutigen, nicht mal von dieser peinlichen Wahrheit, Herr, er stinkt schon. Gott hat immer das Parfüm des Lebens, immer. Ein dritter Punkt wäre, im Glauben leben und sprechen. Wie geht Jesus am Grab vor? Was sagt er? Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das ist die Sprache des Glaubens. Das ist die Sprache des Gottvertrauens. Dank, selbst wenn es noch stinkt und die Lösung noch nicht sichtbar ist. Aber bei Gott ist sie doch schon vorhanden. Lazarus, komm raus, sagt Jesus als nächstes, drei Worte. Da wird nicht lange diskutiert und gefackelt. Bei Gott ist Klarheit und kein Wischiwaschi und hin und her. Und Gottes Wort im Glauben ausgesprochen hat Kraft. Es bewirkt Leben, da kommt etwas in Bewegung. Höre das lebendige Wort Gottes, denke es, bete es, sprich es aus und du merkst, wie dir und anderen Leben zuströmt. Sind da noch ein paar Hilfsarbeiten nötig, den Stein wegwälzen, die Binden lösen? Ja, vieles wurde im Laufe der Kirchengeschichte begraben. Es muss wieder freigelegt werden im Glauben. Viele sind so gebunden, dass sie die Wirklichkeit Gottes nicht sehen und sich nicht in ihr bewegen können. Da braucht es Lösung und Befreiung, tatsächlich. Und so einiges muss möglicherweise noch geschehen, bis der Sieg von Jesus über den Tod auch in unserem Leben sichtbar wird. Aber entschieden ist der Kampf längst. Durch Jesus herrscht das Leben, nicht der Tod. Und wer sich Jesus unterstellt, geht immer ins Leben. Und dazu gehört, immer zuerst die Ehre Gottes suchen. Was dient jetzt in meiner Lage der Ehre Gottes? Zweitens, sich nicht von den Umständen, sondern von Gottes Geist leiten lassen. Und drittens, im Glauben leben und sprechen. So werden auch wir zu Boten des Lebens. Und das ist das Beste, was es gibt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus, du bist das Leben, in allem und trotz allem. Niemand kann dir widerstehen und deinen Sieg streitig machen. Nur wir können im Unglauben leben und uns beugen vor dem, was nichts mehr zu sagen hat. Danke für dein Wort, das gilt und Leben schafft in Zeit und Ewigkeit. Hilf uns durch deinen Geist, es so im Glauben zu hören, dass es in uns bewirkt, was es sagt, und das Leben in uns den Sieg davonträgt. Vater, weil du uns durch Jesus geschaffen und erlöst hast und du dich so für uns entschieden hast, deshalb entscheiden auch wir uns für dich und das Leben. Wir distanzieren uns von allem, was zum Tod gehört und führt. So sagen wir ab allen Gedanken, Worten und Werken, die dem Tod huldigen. Und wir bekennen dir, wo wir das Ziel verfehlt haben, das Ziel des Lebens, also wo wir gesündigt haben. Wir sagen dir das in der Stille. Wir bitten dich, befreie uns davon und vergib. Danke, dass du gerne vergibst. Wir nehmen deine Vergebung im Glauben an. Danke, dass wir durch deinen Geist neu das Leben empfangen dürfen und alles, was dem Leben dient und dich ehrt. Komm und wirke du in uns, was dir gefällt. Und bevollmächtige uns, dass wir Boten des Lebens werden, die deinen Sieg anderen ausrichten können in Wort und Tat. Wir bitten dich für Menschen, die zu kämpfen haben mit Gedanken, die negativ sind, mit Krankheiten und Niederlagen, mit widrigen Umständen, mit Problemen. Ihren Namen nennen wir dir in der Stille. Bitte erbarme du dich, schenke Heilung und Befreiung, neue Zuversicht, Glauben, zeige, was deiner Ehre dient und lass es geschehen. Danke, dass wir so beten dürfen durch Jesus Christus und du uns hörst. Amen.